Schlag gerne mit mir auf im Propheten Hesekiel oder wenn ihr wollt Ezechiel im Alten Testament, Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel 37 und ich lese die Verse 1 bis 14. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem. Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie. Und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch. Spricht der Herr. Amen. Es ist ein faszinierendes Bild. Ich weiß nicht, wer Fantasy mag oder so, dass also so ein rückwärts laufender Verwesungsprozess in Zeitraffer, den Hesekiel hier miterlebt. Und in diesem etwas gruseligen Bild sieht er aber etwas von der lebendigen Kraft Gottes. Er sieht etwas von der lebendigen Kraft Gottes. Halleluja. Sein Rauschen geschah, aber es war nur das Kabel. Aber der Prophet sieht die lebendige Gotteskraft, die über Menschen kommen will. Er kommt mit lebensspendender Kraft. Apostelgeschichte 2 haben wir vorhin gelesen, es geschah ein Rauschen, es erschienen Flammen wie von Feuer und dann heißt es, seltsam grammatisch, er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Der lebendige Gott kommt in seinem Heiligen Geist. Wo sind wir hier? Hesekiel ist der Prophet des Exils. Er ist mit dem Großteil des jüdischen Volks in der Gefangenschaft in Babylon, so knapp 600 vor Christi Geburt. Und wenn er hier von den Knochen spricht, die wieder lebendig werden, dann denkt er zuerst an die geistliche und auch politische Wiederherstellung von Israel. Aber ich glaube, was er sieht, geht weit darüber hinaus. Der Heilige Geist wirkt. Er wirkt damals und er wirkt heute. Und das Erste, was wir sehen, wie der Geist Gottes wirkt, ist, der Geist Gottes zeigt die Realität. Der Geist Gottes zeigt die Realität. Des Herrn Hand kam über mich, er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte sich mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Er führte mich überall hindurch. Siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Also es geht los mit einer schonungslosen Analyse. Hesekiel wird vom Heiligen Geist geführt und er soll genau hinschauen. Und er sagt dann nicht, die sehen irgendwie nicht so gut aus. Die brauchen irgendwie ein bisschen Gebet. Die sind ganz schön erschöpft, irgendwie schlecht drauf. Nein, er sieht Totengebeine, Grippe und als wenn es nötig wäre, sagt er nochmal extra dazu, dass die ganz vertrocknet sind. So, das ändert ja auch nichts, aber er schaut hin und der Geist zeigt die Realität. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann will er uns beschenken. Aber dazu lässt er erstmal sein Licht leuchten auf das, was da ist oder was eben nicht da ist. Er legt seinen Finger auf die Dinge, die tot sind, die raus müssen. Vor der Heilung kommt die Diagnose. Hier ist abgestorbenes, wie sagt man, nekrotisches Gewebe, das muss rausgeschnitten werden. Wenn ich sage, ich möchte irgendwie ein besserer Mensch werden oder auch ein besserer Christ und dann bitte ich Gott, mir dabei zu helfen, dann habe ich noch nicht ganz verstanden, in welcher Not ich eigentlich bin. Das Neue Testament ist da schonungslos. Paulus sagt im Epheserbrief, erinnert euch damals, als ihr ohne Gott, ohne Jesus Christus gelebt habt, da wart ihr tot in euren Sünden. Das ist die Diagnose des Heiligen Geistes über Menschen, die getrennt sind von Christus. Die laufen rum, die sind lebendig, die machen vielleicht auch viele gute Dinge, aber geistlich sind sie tot. Die Juden hier im Exil, die waren aktiv, die haben versucht, irgendwie klarzukommen und Gottes Geist sagt, Totengebeine. Ich habe manchmal die Geschichte schon erzählt, ich erzähle sie gerne nochmal. In unserer Gemeinde in Wetzlar war eine junge Frau, Gott führte sie in die Gabe der Prophetie hinein. Und da ist dann viel draus gewachsen, aber am Anfang standen so die ersten Schritte. Und wenn Gott, dann sind das auch Gehorsamsschritte, dann will Gott auch wissen, bist du denn bereit, diesen Weg zu gehen? Und für sie war auch dieses Training, auch Dinge weiterzugeben, die vielleicht komisch klingen. Ja, die irgendwie erstmal für dich keinen totalen Sinn ergeben. Und sie kam eines Sonntags im Gottesdienst nach vorne, also wurde wie hier nach prophetischen Eindrücken gefragt. Und dann sagte sie, ich glaube, ich soll weiter sagen, dass Jesus Tote auferwecken kann. Und dann sagte sie noch, vielleicht betrifft das hier jemanden. Und die Reaktion war so ähnlich. Also es war ein bisschen komisch irgendwie. Oder wirkte so. Und es gab so ein bisschen Gekicher. Man merkte, ihr selber war das, sie war etwas verlegen dabei. Einige kennen sie. Aber sie ist straight nach vorne gegangen. Und was die meisten nicht mitgekriegt haben, war, in der letzten Reihe saß ein Obdachloser, den jemand mitgebracht hatte in den Gottesdienst. Und er drehte sich zu dem, der ihn eingeladen hatte, guckte ihm in die Augen und sagte, ich weiß genau, wovon sie redet. Und dieses Wort hat getroffen, weil er verstanden hat, ja, was seine Lage ist. Er hatte Tränen in den Augen. Der Geist zeigt Realität. Und wenn ich möchte, dass er in meinem Leben wirkt, dann ist es wichtig, dass ich dieser Realität auch ins Auge schaue. Dass ich das zulasse. Für mich hat vor einer Woche eigentlich dieser Text neu getroffen. Ist ja ein bekannter Text. Wenn man mit der Bibel unterwegs ist, kennt man das. Ich habe da auch schon drüber gepredigt. Aber mich hat es vor allem der Vers 11 hier neu ins Herz getroffen. Vers 11 heißt es, er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Das heißt, er spricht hier nicht über irgendwelche Heiden, die fern von Gott sind, sondern er spricht über das Volk Gottes. Er spricht über das Volk, das die Verheißung hat. Ich hatte eben schon Epheser 2 zitiert, wo Paulus sagt, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Umso schockierender, wenn Jesus das über die sagt, die eigentlich zu seiner Gemeinde gehören. Oder Teile seiner Gemeinde. Erinnert ihr euch an dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes? Da spricht der Auferstandene, der Erhöhte Christus, Offenbarung Kapitel 3, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und im gleichen Epheserbrief, aus dem ich eben zitiert habe, Kapitel 5, Vers 13, heißt es, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Werde wach, der du schläfst, steh auf von den Toten. Wo schläft er denn? Ich habe so ein Bild von so einer, ich kenne das nur so aus dem Krimi, so die Pathologie, ja, diese Edelstahlschubladen. Nicht so der Ort für ein Nickerchen. Aber Gott sagt, du liegst da unter den Toten, da ist immerhin noch Leben. Werde wach, stärke das, was sterben will. Da ist ja Hoffnung, da ist ja Leben. Aber irgendwo ist das viel zu nah am Tod dran. Erlauben wir dem Geist, den Finger darauf zu legen, wo vielleicht in mir Totes ist oder wo ich bei den Toten liege sozusagen. Versteht ihr das Bild? Ja, Jesus hat dich doch lebendig gemacht. Aber offensichtlich gibt es eine Art zu leben, dass dir gesagt werden muss, dass mir gesagt werden muss, dass uns als Gemeinde gesagt werden muss, wacht auf, steht auf von den Toten. Ihr habt auf dem Friedhof eigentlich nichts zu suchen, dann hängt da auch nicht rum. Ja? Es gibt Menschen oder Gemeinden, die den Namen haben, dass sie leben, aber nichts Positives ausstrahlen. Apathisch sind oder vor allem für ihre Streitlust bekannt. Online oder offline oder total angepasst. So, niemand merkt den Unterschied. Ne, guck diesen Menschen an, ich sage jetzt nicht dich, sondern diesen Menschen an und guck einen Nichtchristen an, finde den Unterschied. Nö. Du siehst gar nicht, dass da der Geist Gottes irgendwas verändert hat. Und da spricht der Geist Gottes rein, werde wach, steh auf von den Toten. Und ihr Lieben, das treibt mich um. Gott, Jesus sagt,
zu Petrus: Du bist Petrus, der Fels, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Amen. Also Jesus gibt seine Verheißung für seine Gemeinde. Manchmal liest man so Schlagzeilen, hat die Kirche noch eine Zukunft? Und wenn es darum geht, ob die Kirche Jesu Christi eine Zukunft hat, dann ist das nicht für irgendwelche Journalisten oder Soziologen oder sonst was für Leute zu beurteilen, weil Jesus seine Verheißung gegeben hat. Die Gemeinde wird bestehen. Du kannst die Überschrift ein bisschen anders betonen. Hat die Kirche eine Zukunft? Und dann stellt die Frage sich anders. Denn es gab Gemeinden, die es nicht mehr gibt, das ist offensichtlich. Oder die sich in Museen verwandelt haben. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn das Salz nicht mehr salzt, was, glaube ich, chemikalisch eigentlich nicht möglich ist, so dann wird es unnütz. Und das ist eine Warnung an einzelne Jesus-Nachfolgerinnen, Jesus-Nachfolger. Es hat wo offensichtlich ein Zustand kommen kann, ja, wo wir da auf diesem Totenfeld liegen. Und ich habe keinen Zweifel, dass Jesus zum Zuge kommt, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Aber ich möchte nicht an den Punkt kommen, dass er sagt, du bist kein Gefäß, was ich gebrauchen kann. Ihr als diese Gemeinde seid kein Gefäß, was ich gebrauchen kann. Wie ist das? Und ich sage das nicht, weil ich glaube, wir sind da, aber ich sage das, weil das in der Geschichte so oft passiert ist, dass Gott einen neuen Aufbruch geschenkt hat und die alten Gefäße waren nicht brauchbar, weil sie sich dagegen verschlossen haben. Es gibt diesen kirchengeschichtlichen fast eine Grundregel, dass die Väter der letzten Erweckung meistens die Feinde der neuen Erweckung sind. Weil sie sagen, nee, Moment mal, so geht das nicht. Wir haben das aber anders erlebt, als der Geist Gottes, wenn der Geist Gottes fällt, dann passiert das nämlich immer so und so. So wie bei uns damals. Und es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke. Ich sage, Herr, erneuere uns, erneuere mich. Lass uns brauchbare Gefäße sein für dich. Und nochmal, ich sage das nicht, um irgendwie Verdammnis über euch oder über mich zu bringen. Wenn der Geist Gottes seinen Finger auf die Wunde legt, dann tut er das nie, um uns fertig zu machen. Das ist der Unterschied des Werkes des Heiligen Geistes und des Werkes des Teufels. Ja, der Teufel hat auch Spaß dran, dir deine Sünde zu zeigen. Nein, er hat Spaß dran, das ist der Unterschied schon. Fertig. weil er dich fertig machen will. Und sagt, was du denkst, für dich soll es Gnade geben. Also erst sagt er, sündige ruhig, ist nicht so schlimm. Und dann sagt er, ja, was du da hier anstellst, du willst Christ sein und so weiter. Ja, habt ihr die Stimme schon mal gehört? Wenn der Heilige Geist uns unsere Sünde zeigt, dann tut er das, weil er uns erneuern will, weil er uns zur Umkehr führen will. Er hat keinen Spaß dran. So wenig wie ein Onkologe Spaß dran hat, einen Tumor zu finden. Also vielleicht gibt es so einen Jagdinstinkt oder so, ne? Aber der ist immer so negativ drauf, der redet immer über Krankheit. Ich gehe lieber zu einem anderen, der über Blumenwiesen redet. Nein, das ist ein Arzt, das ist sein Job, damit du gesund werden kannst, verstehst du? Missionsforscher sagen, und ich weiß mal nicht genau, wie man sowas zählt, aber über den Daumen rechnen mit vielleicht 2% wiedergeborenen Christen in Deutschland, also die sich selber so verstehen, die sich selber so bekennen. Vor Corona hat man gesagt, dass vielleicht ungefähr die Hälfte von denen verbindlich in Gemeinden ist irgendwo. Die andere Hälfte war irgendwo im Orbit. Im Laufe der Pandemie sind die meisten Gemeinden im Gottesdienstbesuch um ein Drittel bis die Hälfte geschrumpft. Manche haben ganz zugemacht, einige sind auch gewachsen. Aber es ist also durch die Bank, das heißt nicht, die sind alle woanders hingegangen, sondern woanders sind es auch weniger. Ja? Was ist der Zustand? Es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Siehe, sie waren ganz verdorrt. Aber der Geist deckt nicht auf, um zu verdammen, sondern um zu wirken. Der Geist, das ist das Zweite, was wir hier sehen in dem Text, und das war jetzt der längste Punkt gerade. Der Geist fragt nach Glauben. Also, es ist eine Sache, die Realität zu sehen. Manche sind da auch ganz gut drin. Manche sind so Fehlersucher, ne, die immer dir sofort sagen können, was irgendwo nicht gut läuft. Manche denken dann, das wäre die Gabe der Geisterunterscheidung. Und die erzählen dir immer, was alles schief geht und nicht gut läuft und so weiter. Das ist, sind sehr beliebte Leute. Meistens vor allem auch im Blick auf andere oder so die Kirche als Ganzes oder die Christenheit heute oder so. Manche sind allerdings auch dann so mit Selbstanklage unterwegs und suchen die ganze Zeit die Fehler bei sich selber. Aber das kann auch ein destruktives Muster sein. Die gute Nachricht hier ist, die Geschichte endet nicht an der Stelle, wo Hesekiel sagt, alles ganz schön tot hier. Schade. Und nochmal, daran erkennst du, ob der Geist Gottes redet oder der Teufel. Der Geist Gottes will zur Wiederherstellung bringen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Ja, Hesekiel weiß nicht so genau, was er dazu sagen soll, aber er gibt dann die weise Antwort, du weißt es. Er sagt nicht, biologisch unmöglich, was soll das? Sondern, Herr, du weißt es. Und damit kennt er die richtige Adresse. Und der Geist Gottes lenkt meinen Blick auf Gottes Möglichkeiten. Also wenn du ein Problem hast, kannst du ja fragen, du Menschenkind, da kann ich dich fragen, du Menschenkind, glaubst du, dass dieses Problem Gott überfordert? Ja, und kleiner Wink mit dem Zaunfall, die Antwort ist dann in der Regel nicht ja. Und das ist auch die Richtung hier. Der Geist Gottes schafft Leben durch das Wort. Er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine, spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höre des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet, ich will euch Sehnen geben, lasse Fleisch über euch wachsen, überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Wenn das nur menschliche Worte sind, dann ist das nicht sehr sinnvoll, sowas zu sagen. Ja, dann, so, mit wem redest du hier? Du kommst zu spät. Was haben sie zu Jesus gesagt? Herr, er riecht schon. Aber das Wort Gottes ist lebendig. Der lebendige Gott spricht sein Schöpferwort. Das ist derselbe Gott, der in die Finsternis rief, es werde Licht. Und es ward Licht. Derselbe Gott, der dem toten Lazarus befahl, Lazarus, komm heraus. 4 Tage nach der Feststellung seines Todes. Und Lazarus kommt aus dem Grab. Derselbe Gott sagt, den Gebeinen durch den Propheten hört und sie hören. Und deshalb ist es so wichtig, dass er sagt, Weissage. Also nicht, ja, sagt denen doch mal, die sollen das machen. Sondern es geht darum, dass hier Gottes Wort ausgerichtet wird, weil das Wort Gottes lebendig ist und lebendig macht. Hört und sie hören. Wie vertrocknete Knochen hören, das biologische ist nicht möglich, ist klar. Aber er tut es und es geschieht. Er redet und Leben entsteht. Derselbe Gott ruft heute Menschen, die von Gott nichts wissen, die gar nicht mit ihm rechnen, die dieses Leben von Gott nicht haben. Und sie kommen zum lebendigen Glauben. Wir erleben es hier. Derselbe Gott ruft sogar Christen, die eingeschlafen sind, die schon im geistlichen Koma sind. Und man denkt, nee, der Zug ist abgefahren. Da, wo Menschen sich den Mund fusselig reden, wo wir Menschen vielleicht längst aufgegeben haben, denken, das wird nie was, da ruft Gott, der Geist, sie aus dem Tod ins Leben. Und sie werden lebendig. Amen. Der Geist schafft Leben und der Geist stellt auf die Füße. Diese Totengebeine, also die Menschen, zu denen die gehören, die werden nicht einfach nur lebendig, damit sie dann wieder ein schönes Leben haben. Vers 10, ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Der Odem kommt in sie, darüber muss ich noch was sagen, das ist ein altdeutsches Wort für Atem, was wir sonst nicht im normalen Sprachgebrauch nicht benutzen. Kannst du mal, wenn du beim Zumba bist, sagen, so, mein Odem ist mir gerade entfleucht oder so. Das Wort, was hier im Hebräischen steht, ist Ruach. Das ist das Wort, was den Heiligen Geist beschreibt. Er erfüllt diese Menschen und sie kommen auf ihre Füße und sie werden zugerüstet als ein überaus großes Heer. Wir tun uns zu Recht schwer mit militärischen Bildern. Das ist eine Errungenschaft, würde ich sagen, in unserem Land. Auch wenn die letzten Jahre uns da wieder an andere Realitäten erinnern. Wie dem auch sei, müssen wir uns daran gewöhnen, dass Christen in eine Armee gerufen sind. In die Armee Gottes, in einen Krieg, in dem Kriegsdienstverweigerung keine Option ist. John Wimber, einer der Pioniere der charismatischen Bewegung, Gründer der Vineyard-Bewegung, hat mal davon gesprochen, dass viele Christen denken, das Leben im Königreich sei wie so eine Karibikkreuzfahrt auf so einem Luxusdampfer. Und dann ziehen sich die Leute um, so in Shorts und Hawaii-Hemd und Strohhut, schnappen sich ihre Sonnenmilch, gehen runter zum Dock und sind schockiert, weil da so ein Marinekreuzer liegt und sie merken, sie sind eigentlich einberufen worden in die Marine, in einen Kampf gegen einen bösartigen Feind. Und es gibt viele Verzerrungen von diesem Bild, wo irgendwelchen fundamentalistischen Gotteskriegern, darum geht es nicht, sondern darum, dass wir sagen, ja, wir kämpfen, aber unser Schwert ist das Wort Gottes, das nicht Leben zerstört, sondern Leben schafft. Und übrigens, wer das Schwert, das Wort Gottes auf eine Weise verwendet, die Leben zerstört, der hat es missbraucht. Unser Gürtel ist nicht Sprengstoff, sondern die Wahrheit Gottes, in der wir unser Leben führen. Unser Kampf ist nicht ein Kampf von Hass und Vergeltung, sondern Liebe und Vergebung und Heilung. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch nicht gegen Menschen, die uns angreifen. Das kann ja passieren. Sondern wir kämpfen gegen die Lüge, gegen den Tod, gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen die Sklaverei, gegen die Armut. Wir kämpfen gegen den, der die Menschen versklaven will. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen um Menschen. Aber es ist ein Kampf. Und wenn wir den Kampf aufgeben oder gar nicht begreifen, dass wir im Krieg sind, dann hat der Feind schon gewonnen. Der Geist stellt uns auf die Füße für diesen Kampf. Und der Geist schenkt Hoffnung. 11 und 12. Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Hat die Kirche noch eine Zukunft? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land, ins Land Israels. Hesekiel spricht zu Menschen, die die Wiederherstellung noch nicht sehen, die im Exil sind, fern der Heimat. Der Geist Gottes spricht in hoffnungslose Situationen hinein und er schenkt dir eine Perspektive, die neue Hoffnung gibt. Er sagt, ich will es tun. Ich werde es tun. Ich komme in dieses unmögliche, verfahrene, verhedderte Bündel rein, was sich dein Leben nennt. Ja? Also damals war das die Botschaft, das Exil ist nicht das Ende, es gibt einen Neuanfang in eurem Land. Aber 600 Jahre nach Christus geschieht noch Größeres durch Christus. Er selbst verlässt das Grab. Er selbst sieht nicht die Verwesung, wie es heißt. Und er bringt viele aus seinem Volk, aus ihren geistlichen Gräbern heraus, führt sie zum Leben. Und seit Pfingsten geschieht das unter allen Völkern, bis zu den Nyangatom, da am Omo River im Süden von Äthiopien. Und jeder, der heute diesen Gott feiert, ist hier, weil der Odem Gottes in sie, in ihn gekommen ist. Da erfüllt sich diese Prophetie, wir erleben das. Wir sind schon mittendrin. Ezekiel hatte das ein Kapitel vorher schon mal angekündigt, Kapitel 36, Abvers 24. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes in einem Leben. Wir können in dem neuen Bund, den Jesus gestiftet hat, diese Kraft empfangen und erleben. Schließlich, der Geist verherrlicht den Vater. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Vers 13 und Vers 14. Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Wir erfahren die Kraft des Heiligen Geistes. Da erfahren wir auch die Größe, die Macht Gottes. Und sind eingeladen, ihn zu preisen, seine Ehre zu suchen. Deshalb ist Lobpreis nicht irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten im Gottesdienst oder Vorprogramm für die Predigt oder sonst was, sondern eine Haltung, mit der wir durchs Leben gehen. Ich will Gott verherrlichen mit allem, was ich tue. Und dann merke ich, gucke ich auf den Tag zurück und merke, oh, das hat irgendwen verherrlicht, aber nicht diesen Herrn. Und dann darf ich auf meine Knie gehen und dann darf ich seine Gnade, seine Vergebung neu empfangen. Nochmal, dieses Bild von den Totengebeinen ist doch nicht, dass er uns mit dem Knüppel haut, sondern dass er sagt, dass er verheißt, sein Leben zu geben, uns aufzurichten, da wo du immer noch Dinge suchst, die dir nicht dienen, die ihm nicht dienen, die niemandem dienen. Aber wir können so viel Zeit damit verbringen. Kennt das jemand? Keine Handzeichen. Aber er sagt, du brauchst das nicht mehr. Leg das doch weg. Jeremia 2 sagt, Gott, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Du tauschst die lebendige Quelle des Geistes Gottes ein gegen einen löchrigen Benzinkanister, wo Trinkwasser wirklich nicht reingehört. Und Jesus sagt, das brauchst du nicht mehr. Gib diesen Schrott mir. Gib mir dein Herz. Und ich mache was draus. Er sagt nicht, räum du erstmal dein Leben auf und dann komm, wasch dir das Gesicht und dann komm zu mir. Sondern er nimmt uns, wie wir sind. Er schenkt uns sein Leben. Er schenkt uns einen neuen Anfang und wir werden ihn preisen. Es wird ihn verherrlichen. Und wir werden etwas sein in seiner Kraft zum Lob seiner Herrlichkeit. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du das Tote lebendig machst. Wir danken dir, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt. Wir danken dir, dass du das, was wie ein Ende aussieht, in einen Neuanfang verwandelst. Und du siehst, wo tot ist. Du siehst die alten Gebeine. Du siehst, wo wir an Toten festhalten. Du siehst, wo vielleicht Einzelne hier sind, die gar nicht das Leben von dir bisher empfangen haben. Und du siehst, wo wir zurückgegangen sind, dass deine Gaben haben liegen lassen. Und ja, vielleicht tatsächlich schlafen bei den Toten, wo wir gar nicht hingehören. Und du rufst da hinein, so wie du zu Lazarus gerufen hast. Wach auf, komm heraus, werde lebendig. Ich bete für jede Person, die jetzt hier ist, und auch für jeden, der sich zu dieser Gemeinde zählt oder mal gezählt hat und nicht hier ist, dass du uns auf die Füße stellst als dein starkes Herr. Ich bete für diese Gemeinde und ich bete für deine Gemeinde in Marburg, in diesem Land, dass du sie erwächst durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du etwas Neues wirkst, dass wir nicht reden davon, was von alten Erweckungen, dass wir nicht reden, wie schön es in der Gisselberger Straße war, dass wir nicht reden, was wir irgendwann mal erlebt haben auf irgendeiner Konferenz, sondern dass wir in deiner Kraft vorangehen und sehen, wie du Neues tust und dir die Ehre geben darüber mit unserem ganzen Leben. Wir sagen, komm, Heiliger Geist, wirke du Neues unter uns. Und wenn du dich danach sehnst, steh doch, vielleicht möchtest du deine Hände ausstrecken, manche tun das schon, vielleicht möchtest du da aufstehen, sagen, ja, Jesus, ja, Heiliger Geist, komm mit deiner belebenden Kraft in einer neuen Weise. Er will dich verwandeln und er will dich zu einem Fürbitter machen, zu jemandem, der die Erneuerung weiterträgt, auch zu anderen. Komm doch in seine Gegenwart. Wir haben gleich noch die Möglichkeit, ein Gebet, eine Antwort zu formulieren, aber lass uns einfach jetzt einen Moment vor ihm sein.